Amina Watch, der Talk.
Lieber Frank Müller-Rosentritt, vielen Dank dafür, dass wir heute hier mit dir dieses Interview führen dürfen. In einer wunderschönen Lage. Hier ist ein Konferenzraum, den wir heute zur Verfügung haben. Dafür herzlichen Dank und auch dafür, dass du dir die Zeit nimmst.
Ganz gern.
Ich sag schon mal gleich vorab, warum wir uns heute duzen. Wir kennen uns schon mehrere Jahre und du bist ein Politiker, der tatsächlich nahbar ist, nicht nur so tut. Und deshalb wollen wir einfach gleich damit weitermachen und nicht so tun, als ob wir uns nicht kennen und sitzen.
Ja, vielen Dank.
Du bist, ich sag jetzt ein bisschen was zur Biografie. Du bist geboren am 13. Juni 82 in Chemnitz in Sachsen, warst Sanitätssoldat und bist Hauptmann der Reserve. Wir waren beide gemeinsam bei einem Ausflug der Deutsch-Israelischen Gesellschaft nach Rostock-Lage und haben uns dort den Eurofighter angeschaut, der dieses Jahr im Mai in Israel beim Überflug zum Yom HaTzmaut, zum Unabhängigkeitstag dabei war. Auf der einen Seite der Flügel ist eine Deutschlandfahne, auf der anderen Seite ist die Israelfahne. Und wir hatten auch dir zu verdanken, dass dieser Ausflug möglich war. Also war ein wunderbarer Ausflug. Das Flugzeug war auch sehr beeindruckend. Du bist verheiratet, hast drei Kinder, drei Mädchen. Und jetzt noch mal ein bisschen zu der Vorgeschichte. Bevor du Bundestagsabgeordneter wurdest, hast du von 2002 bis 2005 in Heidenheim studiert.
Genau.
Bist parallel, also als duales Studium, schon seit 2002 dann bei der Deutschen Bank gewesen. Und davon warst du auch ein Jahr in New York, beneide ich dich. Hast dort bis 2017 gearbeitet, bevor du eben hier Bundestagsabgeordneter wurdest. Du warst dann auch parallel noch geschäftsführender Gesellschafter für vermögensverwaltende Immobiliengesellschaft.
Das bin ich immer noch.
Ach so, okay, gut. Du bist über die Landesliste in Sachsen im Wahlkreis Chemnitz immer wieder gewählt worden jetzt und warst von 2016 bis 2019 erst Stellvertretender und dann ab 2019 bis 2021 Vorsitzender der FDP Sachsen und bist auch Vizepräsident der deutschen Gruppe der internationalen Liberalen. Ich finde das alles wichtig, dass deine Auslandsorientierung eben doch sehr stark ist. Du bist seit 2017 Mitglied des Auswärtigen Ausschusses der FDP für die asiatischen Länder Australien und Neuseeland und du bist ein ausgewiesener Experte für Israel und jüdisches Leben. Woher kommt dein Israel-Engagement?
Ich glaube, als Liberaler ist es ganz wichtig, dass man sich für die liberalen Staaten auf der Welt einsetzt. Und jetzt ist es einfach so, dass natürlich Israel schon ein besonderes Land ist im Mittleren Osten, weil es halt eben die einzige Demokratie ist, das einzige Land, wo halt eben Vielfalt groß geschrieben wird, wo Pluralismus groß geschrieben wird, wo Freiheit groß geschrieben wird. Und deshalb ist es, glaube ich, eine ganz, ganz naheliegende Sache, dass man sich halt eben für diese vibrierende Demokratie im Mittleren Osten einfach einsetzt. Und natürlich haben wir natürlich auch als Deutsche eine unmittelbare, enge Verbundenheit zu dem Staat. Das ist auch ganz klar. Aber mir geht das vor allen Dingen um die vibrierenden Demokratien auf der Welt zu stärken. Und da gehört natürlich Israel ganz vorne dazu.
Du hast auch einen Namen als Doppelnamen, der so ein klein bisschen vielleicht in diese Richtung geht. Hattest du schon immer diesen Namen oder ist der angeheiratet und hat das auch einen Bezug?
Ja, bisschen hat das auch einen Bezug. Also genau. Also das heißt, meine Frau hat väterlicherseits jüdische Wurzeln, okay. Kommt da quasi, hat da quasi einen Bezug dazu. Da ist ja vielleicht auch nochmal was anderes, dass man sich irgendwie biografisch damit auseinandersetzt. Aber sage ich mal, ich glaube, dass Erstere überwiegt.
Mhm. Und hattest du in der Zeit, die du dich jetzt auch für Israel im Besonderen einsetzt, Gegenwind? Hast du das Gefühl, dass du da auch ein bisschen deine Sicherheit aufs Spiel setzt, weil es gibt ja Leute, die sehr im Fokus stehen, wie Ahmad Mansur oder Sayran Atash, die sich eben so äußern, dass gewisse Kreise da sich angegriffen fühlen, und die gehen nur noch in die Öffentlichkeit mit Bodyguards. Also ich sehe hier keinen, ich bin ganz froh darüber.
Wir sind auch im Bundestag, ne?
Das stimmt. Okay, also sieht es so aus, dass du da Gegenwind hast?
Ja, also erstmal finde ich das wirklich erschreckend, dass nur weil man sich eben für Israel einsetzt oder halt eben aus der jüdischen Community kommt oder vielleicht daher eine herausragende Position hat, nur mit Personenschutz Dinge organisieren kann. Das finde ich ein Armutszeugnis für dieses Land. Ich würde mir als größten Wunsch vornehmen, dass man das, dass sich die Gesellschaft so ändert, dass man das nicht mehr braucht. Ich war am Montagabend in Frankfurt am Main, und vor mir saß Herr Lehrer, und wir sind rausgekommen aus dem Flugzeug, und sofort haben ihn quasi seinen privaten Personenschutz in Empfang genommen. Ich war jetzt mit Herrn Schuster gemeinsam auf einer Veranstaltung.
Also das sind Mitglieder des Zentralrats, Herr Schuster ist der Vorsitzende,
genau.
Herr Präsident.
Und da ist es halt schon so, das ist dann schon sehr befremdlich, und ich würde mir wirklich wünschen, dass das anders ist. Für mich bezogen ist das nicht der Fall. Da beschränken sich die Angriffe auf verbale Natur. Die bleiben natürlich nicht aus. Das ist natürlich ganz klar, dass man mit so einer Positionierung auch Widerspruch erzeugt. Aber deswegen eröffne ich ja Debatten, um halt eben auch Diskurs zu ermöglichen und halt eben auch, um Dinge zu verändern. Ne? Wir können ja nur Dinge verändern, indem wir halt Debatten eröffnen, indem wir Dinge anstoßen. Und da haben wir ja in der Vergangenheit unglaublich schon vieles erreicht. Aber der Weg, den wir noch gehen müssen, ist weit.
Ja, also wir haben natürlich auch in Bezug auf Israel stets kritische Stimmen. Oft welche, die sagen, man darf sich ja gar nicht äußern, man wäre dann sofort Antisemit. Lustigerweise sind das immer die Leute, die gerade dann so eine Sache sagen und keiner Gefahr ausgesetzt sich sehen müssen. Es gab halt letztens auch eine starke Diskussion um die Mitarbeiterin der Stiftung Wissenschaft und Politik, Muriel Asseburg. Und die gab ein Statement ab. Das wurde von vielen sehr stark kritisiert. Es gab auch eine Reihe von Leuten, die sie dann unterstützt haben, vor allen Dingen auch ihr Arbeitgeber. Aber interessant finde ich die Frage, was kann man tun, wenn jemand in so einer renommierten Einrichtung auf diesem Auge blind ist? Und dann noch in dem Zusammenhang, ist das eine Deutschland geförderte, also eine von der Regierung geförderte Einrichtung, die Stiftung Wissenschaft und Politik?
Ja, also das kann man, die Frage kann man mit Ja beantworten. Die Stiftung Wissenschaft und Politik ist eine, ist das außenpolitische Think Tank unserer Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesregierung berät die Abgeordneten. Also das ist eine sehr renommierte Gesellschaft. Den Fall, den Sie ansprachen, der ist ja schon sehr strittig gewesen. Ich habe da eine klare Position dazu. Ich habe mich da auch in einem eigenen Gastbeitrag in der Welt zu Wort gemeldet, habe das klar verurteilt, denn wir Abgeordnete des Deutschen Bundestags sind selbstverständlich selbst in der Lage, Anträge zu formulieren und gemeinsam auch abzustimmen. Es braucht da, das war ja Ihr Vorwurf, keine Invisible Jewish Hand, die irgendwie im Hintergrund agiert und dann Abgeordnete zu bestimmten Verhaltensänderungen drängt. Also das ist also so absurd, dass man dem natürlich auch öffentlich widersprechen muss. Wenngleich ich auch dazu sagen muss, dass vielleicht in unserer Bubble oder auch in der Jewish Bubble natürlich wir den Widerspruch sehr stark wahrgenommen haben. Schaut man sich das gesamtgesellschaftlich an, muss man leider konstatieren, dass die überwiegende Mehrheit ihr ja beigesprungen ist. Und das sind herausragende Sozialdemokraten, grüne Politiker, es gab sogar eine Initiative der Grünen Partei, sie da so unterstützen. Und die, es hat ja eine großes Fest der Solidarität gegeben, den ich mich explizit nicht angeschlossen habe, weil ich finde, das, was sie da gesagt hat, ist zutiefst zu kritisieren.
In diesem Zusammenhang kommt jetzt auch gleich die nächste Frage, und zwar die zum BDS-Beschluss. Der wurde ja von der FDP und dabei maßgeblich von dir gefördert oder also überhaupt auf den Weg gebracht. Also das war 2019.
Genau.
Wie hat sich jetzt seitdem die Entwicklung gezeigt? Hat es irgendeinen Effekt gehabt? Ist es so, dass der wirklich greift?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Blumen. Ich möchte dich nicht allein auf mich nehmen, denn es waren zwei Urheber. Der Mitautor war quasi Bijan Cezaray und ich. Wir haben das quasi gemeinsam gestaltet. Das war nicht ich alleine, denn wenn man, und das gibt ja den Spruch, wenn man irgendwie schnell gehen will, geh alleine. Wenn du weit gehen willst, geh zusammen. Und ich bin immer ein Freund dafür, Dinge gemeinsam zu organisieren. Und mit Bijan Cezaray an der Seite hat man wirklich einen Mitkämpfer, der auch inhaltlich viel beigetragen hat. Und wir haben das gemeinsam auf den Weg gebracht. Dies gesagt habend, war ja die Frage, wie hat sich das jetzt implementiert? Gibt es Verhaltensänderungen? Gibt es Dinge, die sich verändert haben?
Darf ich noch mal
Ja,
ganz kurz
bitte.
bitten, so nur zu skizzieren, der BDS-Beschluss sagt, es dürfen vom BDS Initiatoren keine öffentlichen Räume benutzt werden. Also das heißt, an der Stelle greift man ein, aber es ist eben nur ein informeller Beschluss, also es ist kein Gesetz.
Es ist eine Resolution.
Als ein, genau.
Es ist eine Resolution des Deutschen Bundestages, die mit breiter Mehrheit angenommen worden ist. Also das ist ja, das, die Resolution ist quasi eingebracht worden von SPD, CDU, FDP und auch Grüne haben zugestimmt, Teile davon, so dass man wirklich von einem ganz breiten gesellschaftlichen Konsens her ausgehen muss. Und die Idee dahinter war, dass man sagt, ich finde es einfach nicht in Ordnung, oder wir als Liberale fanden es einfach nicht in Ordnung, dass mit Bundessteuergeldern Antisemitismus auf Bundesebene finanziert wird. Das geht los mit zur Verfügung stellen von Bundesräumlichkeiten, wie zum Beispiel im Bundestag. Aber das geht bis ins Funding hinein, also bis in die Bereitstellung von Steuermitteln für bestimmte Organisationen. Und das hat natürlich schon für großes Aufsehen gesorgt seinerzeit, weil wir da mal, weil man wirklich an einem, ja, an einem Baum geschüttelt hat, wo sich viele halt eben auch jahrelang eingerichtet haben. Und da hat sich schon wesentlich was verändert. Ich meine, wie stark die Reaktionen waren, haben wir damals dann in dieser Gegeninitiative gesehen, diese Weltoffenheitsinitiative, wo viele Künstler, auch Mitglieder des Auswärtigen Amtes das dann unterstützt haben. Und da muss man schon sagen, das ist natürlich im höchsten Maße bedenklich, weil man schon gesehen hat, wie tief die Verunsicherung gewesen ist und wie falsch da auch verstanden worden ist. Es geht ja nicht darum, dass wir Meinungsfreiheit einschränken wollen, wie dann die Gegner es jedes Mal sagen können, sondern das ist nicht der Fall. Jeder kann hier, wir sitzen hier so schön hier oberhalb der Spree. Jeder kann hier jeden Tag auf dem Schiff privat lang fahren und kann die widerlichsten Parolen von sich geben, solange sie halt eben verfassungstechnisch irgendwie noch geschützt sind. Aber das ist Teil der Meinungsfreiheit. Aber worauf die sich halt nicht berufen können, ist, dass sie für ihre irren Parolen auch noch Bundesgelder kriegen. So, und das ist das, was wir verändern wollen. Jeder kann sagen, was er möchte, und aber halt eben Antisemitismus, Antizionismus sollte halt eben nicht mit Bundesgeldern noch gefördert werden. Das sagt die Resolution. Und die Herausforderung ist natürlich dann, diese Resolution dann in Gesetzestexte zu verpacken. So, und wir haben uns ja nur auf Bundesebene beschränkt, weil wir da der Bundestag sind. Wir können nur Bundesliegenschaften organisieren, wir können nur Bundessteuergelder organisieren. Und schön wäre es, wenn dann eben auch die Länder einen solchen Resolution hätten und eben auch dann jede einzelne Kommune, dass man eben das quasi von über alle Ebenen organisieren kann, dass halt eben tatsächlich Antisemitismus in Form von BDS in Deutschland kein Nährboden bereitet wird durch die öffentliche Hand, egal ob vom Bund, von Kommunen oder auch von den Ländern. Denn Antisemitismus, egal ob er jetzt von rechts ist, oder aus dem panarabischen Raum kommt, also muslimischer Antisemitismus, oder halt eben in dem ganz konkreten Fall mit BDS, der eher, sage ich mal, aus so einem sehr linken Spektrum herauskommt. Jede Form von Antisemitismus ist zutiefst zu verurteilen. Und wenn wir sagen, Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz, dann ist das aktuell nicht ganz die Wahrheit. Es hat leider viel zu viel Platz. Und es ist unsere Aufgabe als Gesetzgeber, alles dafür zu sorgen, dass wir den Platz für Antisemitismus immer kleiner machen. Und wir müssen eben auch den Platz, der aktuell noch bereitet wird für linken Antisemitismus, den müssen wir halt eben auch immer kleiner machen.
Es kommt dazu, dass auch Mahmoud Abbas als Repräsentant, Präsident der Autonomiebehörde der Palästinensischen hier im Bundestag Dinge gesagt hat, die zutiefst verstörend waren. Und das hat er jetzt wiederholt, indem er gesagt hat, Hitler hätte die Juden aufgrund ihrer sozialen Rolle und nicht als Juden verfolgt und umgebracht. Sie hätten mit Geld gehandelt und Wucherzinsen verlangt. Also das ist ja dieses alte antisemitische Klischee. Es gab dann empörte Äußerungen vom Auswärtigen Amt und vom Bundespräsidenten, aber es gibt keine Konsequenzen. Also das, was du gerade gesagt hast, es hat immer noch zu viel Platz. Die FDP hat jetzt eine neue Initiative oder vielleicht schon länger laufende Initiative gestartet und gefordert, dass aufgrund dieser hetzerischen Bemerkungen die Mittel für die palästinensische Autonomiebehörde eingefroren werden oder sogar eingestellt werden. Aber das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, denke ich mal. Also wie ist da die Unterstützung durch andere Parteien?
Ja, also die Analyse, die du gemacht hast, die ist zum Schluss nicht ganz korrekt. Also wir wollen das nicht abschaffen, sondern wollen die Gelder nur konditionieren. So, und wir sind da jetzt wirklich in großen Abstimmungsrunden derzeit, was auf jeden Fall absurd ist, und das muss man sich immer wieder auf die Zunge zergehen lassen, dass wir mit Bundesgeldern, das nicht wenig, am Ende vor Ort Dinge finanzieren, die wir in Deutschland bei inländischen Organisationen niemals akzeptieren würden. Und da braucht es keinen Abbas, um das zu erkennen. Da muss man einfach nur mal schauen, was vor Ort gemacht wird. Wenn ich die Gelegenheit habe, da vielleicht mal auch mal einen Lüder auszuführen, würde ich das gerne wahrnehmen an der Stelle. Denn wenn du dir die Schulbücher anschaust zum Beispiel, die nur so strotzen von antisemitischen Äußerungen, die Terroristen verherrlichen, die Menschen zu Antisemiten erziehen, dann kann das nichts sein, was auf unsere Zustimmung stoßen darf. Und weil niemand wird ja als Antisemit geboren. Und die Kinder werden aber dazu erzogen. So, und die palästinensische Autonomiebehörde tut halt alles dafür, um quasi Hass zu schüren. Und ich denke, Deutschland soll da eben mit seinen Steuergeldern keinen Hass finanzieren. Und wenn man jetzt anschaut, dass es ungefähr 8 Jahre, 10 Jahre Schule ist der Durchschnitt, sagen wir mal 10 Jahre durchschnittliche Schulbildung in Ramallah, dann wird quasi alle 10 Jahre verlieren wir eine Generation für Frieden. Denn wenn wir als Deutschland sagen, wir stehen diplomatisch für eine Zwei-Staaten-Lösung ein, ein Beispiel, ist es dann akzeptabel, dass wir Schulbücher oder dass wir quasi mit Steuergeldern finanzierten Unterrichtsinhalt lehren, von dem quasi von einer Zwei-Staaten-Lösung auch gar keine Rolle spielt, sondern da wird ausschließlich die Ein-Staaten-Lösung propagiert. Und diese Ein-Staaten-Lösung ist nicht Israel. Diese Ein-Staaten-Lösung ist quasi from the river to the sea. Und das ist natürlich im höchsten Maße zu verurteilen. Das darf nicht sein. Also wir müssen gucken, die Schulbücher müssen befreit werden von Antisemitismus, und die PA muss uns garantieren, dass sie quasi die internationale Definition für Antisemitismus, die IRA Definition, quasi anerkennt, so wie das alle anderen Projektpartner auch machen müssen. So, und wenn das der Fall ist, dann kann man auch selbstverständlich was organisieren, und dann helfen wir den Menschen. Dann helfen wir mit unseren Geldern auch Menschen, weil Menschen dann zum mündigen, demokratischen Bürger erzogen werden. Aktuell passiert das Gegenteil. Leider, wir tun die Kinder leid an der Stelle. So, und das Zweite ist natürlich, wenn wir sehen, wie viel Gelder wir quasi indirekt überweisen. Es gibt ja jetzt keinen Haushaltstitel an die quasi irgendwie Bundeshaushalt, PA. Es gibt, also das sind ja, wir finanzieren ja viele große multilaterale Organisationen, World Food Program, Deutsche Rotes Kreuz, Brot für die Welt, viele diese Dinge, UNRWA als Beispiel. Das sind Dinge, die wir finanzieren, die wiederum dann auch wieder andere Dinge finanzieren. So, das Problem ist aber an der Stelle, dass die natürlich, je mehr da auch Geld unkonditioniert fließt, desto weniger ist auch der Verhaltensänderungsdruck bei den Diktaturen in den palästinensischen Gebieten. Das muss man ganz klar sagen. Ich meine, die hatten jetzt, glaube ich, 18 Jahre keine Wahl. So, also 18 Jahre lang hatten die Menschen nicht die Gelegenheit abzustimmen. So, und ich glaube, das wird auch nicht so schnell passieren. Und ich finde persönlich, man sollte die Leute eher von ihrer Regierung befreien, ne? Und damit sie in die eigene Mündigkeit kommen, in ihr Leben frei selbst in Hand nehmen können. Aktuell können sie es nicht, sie werden unterdrückt. Und das ist halt eben ganz brutal bis hin, und das setzt sich auch langsam durch, versucht da immer Öffentlichkeit auch zu schaffen, dass halt eben, dass wir auch wissen, dass Menschen, die bei der palästinensischen Autonomiebehörde arbeiten, die oder teilweise auch bei, das ist noch krasser. Wir haben Erkenntnisse darüber, also gesicherte Erkenntnisse, dass eben Mitglieder aus solchen sogenannten Menschenrechtsorganisationen, die teilweise wirklich Vorfeldorganisationen sind, PFLP zum Beispiel, und die halt eben nicht nur als Partei organisiert sind oder als Organisation organisiert sind, sondern auch bis zu, glaube ich, 17 eigene Menschenrechtsorganisationen haben, mit denen die weltweit, auch in Europa, auf Fundraising gehen. So, und wir finanzieren dann diese Organisation, und das Geld fließt dann direkt am Ende in Terrorismus, damit werden Waffen gekauft, oder damit werden Gehälter bezahlt. Und wie gesagt, wir haben gesicherte Erkenntnisse darüber, dass es eben auch Terroranschläge auf Israelis gab, wo dann namhafte Menschen aus diesen Organisationen eben nur legendiert gearbeitet haben in dieser Menschenrechtsorganisation, aber in Wahrheit halt eben einen militärischen Rang hatten und in der Organisation Terroranschläge nicht nur vorbereitet haben, sondern sogar durchgeführt haben. So, und deshalb müssen wir da sehr wachsam sein. Es geht überhaupt nicht darum, und das möchte ich auch nochmal ganz klarstellen, es geht überhaupt nicht darum, bedürftigen Kindern Unterstützung zu entziehen. Ich würde sogar sagen, ich würde die Unterstützung gerne ganz aktiv organisieren. Aber dann bitte nach unseren Maßstäben und nach den Maßstäben, wofür die Werte wir einstehen. Freiheit, Vielfalt, Weltoffenheit, Frauenrechte. Wenn wir eine feministische Außenpolitik machen wollen, so ist es im Koalitionsvertrag vereinbart, dann ist das doch zum Beispiel ein allerbestes Beispiel, wie man feministische Außenpolitik organisieren kann. Aber dass man eben Gelder nur dann auch freigibt, wenn auch Rechte von Frauen gleichberechtigt anerkannt sind. Und das ist halt dort überall nicht der Fall. So, und deshalb müssen wir da die Dinge konditionieren und dürfen an die Gelder, die wir dorthin überweisen oder auch an die Organisation überweisen, keine anderen Maßstäbe setzen, als wir das bei inländischen Organisationen machen können. Jede Organisation, die wir im Inland finanzieren würden, mit solchen Schulbüchern, mit solchen zutiefst antisemitischen Inhalten, würden wir sofort die Finanzierung streichen. Dort haben wir irgendwie, du hast das gesagt, wir sind da blind. Dort haben wir da irgendwie, sind wir etwas zu unsensibel. Und würde mir wünschen, wenn wir uns jetzt in dem Haushalt gelingen würde, die Dinge halt eben zu konditionieren, Gelder auch mal zurückzubehalten, bis sich die Dinge verändern, um halt eben wirklich eine Veränderung zu organisieren. Denn das sind wir den Menschen vor Ort schuldig. Die haben das Recht, dass wir die Regierung da an die Kandare nehmen.
Das Interessante ist auch, dass in einem Spiegelartikel im Juli, Ende Juli, auch erwähnt wurde, dass es da einen Konflikt gibt zwischen dem Innenministerium und dem Außenministerium. Das Innenministerium, das sehr stark zusammenarbeitet, auch auf Sicherheitsebenen, also Polizei, Militär, hat Erkenntnisse von Israel schon hier benutzt, um Terroranschläge oder verdächtige Gruppen unschädlich zu machen. Das Auswärtige Amt ist aber nicht davon überzeugt, dass die Angaben aus Israel stimmen. Also wir haben immer wieder Probleme mit dem Auswärtigen Amt in verschiedenen Richtungen. Ich habe manchmal den Eindruck, es ist egal, welcher Minister unter den Beamten des Außenministeriums dient. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, als Abgeordneter Einfluss zu nehmen?
Ja, wir sind ja am Ende die Gesetzgeber, ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Beschluss, so einen Maßgabebeschluss machen für den Haushalt, dass dann bestimmte Gelder halt eben auch an die PA quasi organisiert, dann ist auch das Auswärtige Amt daran gebunden, weil wir sind die Legislative und das ist die Exekutive. Die Exekutive setzt das um, was die Legislative beschließt. So, das ist schon so. Dafür braucht es aber Mehrheiten im Bundestag. Und wir haben als Liberale die letzte Bundestagswahl, haben wir leider die absolute Mehrheit knapp verfehlt, so dass auch wir Partner brauchen, um halt eben gemeinsam eben eine Mehrheit zu bekommen. Und für diese Mehrheit muss man halt eben Kompromisse eingehen. So, also ich kann niemals erwarten, dass 100% unserer Positionen durchgesetzt werden. Wir müssen immer mit anderen arbeiten, um halt, das ist aber das Wesensmerkmal Demokratie. Das ist ja was Schönes, weil dann noch mehr Menschen mitgenommen werden in den Kreis. Das ist also wünschenswert. Und ich würde sagen, es ist ja nicht so, dass das Auswärtige Amt sich nicht entwickelt hat. Ich will nur keinerweise das Auswärtige Amt verteidigen, Gottes Willen. Aber ich finde, schaut ihr den Botschafter Seibert aktuell an in Israel. Ich glaube, das ist schon ein sehr großer Fortschritt gegenüber dem, was wir vorneweg gesehen haben. Da ändert sich was. Er wird sich geäußert, wird sich klar geäußert. Und wenn wir anschauen, welche unfassbaren großen Initiativen wir jetzt gemeinsam machen mit Israel, ob wir jetzt Arrow 3 kaufen, also Luftverteidigungssysteme kaufen, für über 3 Milliarden US-Dollar. Ob wir jetzt die gemeinsamen Übungen machen mit unserer Luftwaffe und der Air Force der IDF. Anderen Sicherheitsbereichen, im strategischen Dialog jetzt viel mehr zusammen machen. Ich glaube, dass ich in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten 2-3 Jahren, sich enorm, enorm viel entwickelt hat und dass wir, dass die Verbindung Deutschland und Israel sich ganz stark, sich extrem verstärkt hat. Und das wäre auch, diese verstärkte Zusammenarbeit wäre auch ohne das Auswärtige Amt nicht möglich. Und das muss man auch klar sagen. Aber sicherlich hat das Auswärtige Amt, insbesondere wenn es um Positionen zu, den palästinensischen Gebieten geht, auch noch, Potenzial nach vorn.
Also ich bin da an einer Stelle nicht ganz konform. Und zwar gab es mit Botschafter Seibert schon den einen oder anderen Zwischenfall, wo aus israelischer Sicht Kritik kam. Das eine betraf die Überflugrechte. Also es gab ja damals am Yom HaAtzmaut eine bestimmte Flugstrecke für die Flugzeuge. Und er hat eben nicht gestattet, dass der deutsche Eurofighter über Jerusalem fliegt, weil er den unklaren Status hervorheben wollte. Und das Zweite war, dass er sich eben auf einer Nakba-Veranstaltung gezeigt hat, wo die Israelis sehr empfindlich sind, weil eben häufig auch Israel da stark angegriffen wird. Das sind jetzt nur die zwei Dinge, die vielleicht zu kritisieren sind. Die anderen Dinge, dass die Sicherheitszusammenarbeit betrifft, die ja auch aus den direkten Kontakten der Polizei oder des Militärs entstehen und die das Auswärtige Amt dann gutheißen muss, natürlich, damit es funktioniert. Da hast du natürlich völlig recht. Da hat sich sehr, sehr viel getan und man erlebt auch die Obersten immer in einer sehr, wie sagt man, respektvollen Haltung gegenüber ihren Partnern in Israel, weil sie schon wissen, welche Art von Entgegenkommen das zeigt. Jetzt gibt es noch einen Kritikpunkt, der sehr schwer wiegt. Das ist das Abstimmungsverhalten Deutschlands bei den Vereinten Nationen. Wir haben ja aktuell Kritik gehört von Herrn Zelensky, der sich auch schon aufregt, dass man da zu wenig Aktionen für die demokratischen Dinge zeigt. Wie siehst du das? Kann man da was ändern?
Ja, also ich habe ja höchstpersönlich einen Antrag im Bundestag eingebracht, auch 2019, das Abstimmungsverhalten der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen in Bezug auf Israel zu ändern. War damals, ich glaube, das erste Mal, dass sowas im Bundestag überhaupt debattiert worden ist. Das war natürlich,
In welchem Jahr war das?
das war auch 2019.
Ah ja, okay.
Das war die erste unsere, das war die erste, das erste Feuer unseres dann abgebrannten Feuerwerkes. Wir haben also mit dem ersten Antrag Abstimmungsverhalten bei der UN in Bezug auf Israel von Deutschland zu ändern. Das war die erste. Dann kam BDS und dann kam ja noch im Herbst oder im Winter kam dann noch das Betätigungsverbot für Hezbollah. Und das waren halt eben schon in einem Jahr drei wegweisende Initiativen, die auch, ich glaube, das Verhältnis zu Israel deutlich verbessert haben. Und vor allen Dingen, das ist viel wichtiger, dass das Bewusstsein vieler Menschen hier in Deutschland auf bestimmte Themen zu schärfen. Und das Abstimmungsverhalten Deutschland bei den Vereinten Nationen, das ist natürlich stark zu kritisieren. Alleine schon, dass die UN so übergewichtig viel Resolution gegen Israel einbringt im Vergleich zu anderen Ländern. Also wenn Sie sich anschauen, ich glaube 2018, nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube, da waren irgendwie 28 Resolutionen in Summe irgendwie, also knapp 30 Resolutionen gegen Israel, davon aber irgendwie nur eine gegen Syrien, eine gegen Nordkorea. Das heißt, das Ungleichgewicht ist natürlich extrem. Und das ist schon alleine ein Problem. Was dann aber auch noch ein Problem ist, dass natürlich dann Deutschland sich halt eben bei einigen dieser Abstimmung, diese Abstimmung dann eben zustimmt oder halt eben enthält und nicht eben an der Seite von Israel stimmt, USA oder Kanada. Das ist ausbaufähig, aber auch hier gab es Entwicklungen. Es gab zum Beispiel, und ich bin wirklich weit davon entfernt, Heiko Maas zu verteidigen. Ich hab mal dann in der NZZ einen großen Artikel gegen ihn geschrieben, aber über seine Nahostpolitik und Iranpolitik. Aber hier an der Stelle muss ich es tun, weil ich es gerne mache, weil es sich quasi bei der Weltgesundheitsorganisation mal was geändert hat. Also Jens Spahn hat in Absprache mit Heiko Maas tatsächlich erstmalig einem Antrag, der sonst in Deutschland immer abgelehnt worden ist, erstmalig quasi nicht zugestimmt, also dagegen gestimmt, weil Israel zu schlecht dabei weggekommen wäre. Und das fand ich schon eine bemerkenswerte Entwicklung. Und ich glaube, das ist auch auf dieses neue Bewusstsein zurückzuführen, was wir mit dieser Initiative hier in Deutschland geschaffen haben. Und dann hatte ich natürlich die große Ehre, den Koalitionsvertrag dieser aktuellen Bundesregierung mit zu verhandeln für den Bereich Außenpolitik. Und da haben wir ganz explizit ja auch aufgenommen, dass wir antisemitische Tendenzen bei der UN evaluieren wollen und unser eigenes Verhalten dann perspektivisch auch anpassen. Und da hat erstmalig überhaupt das Thema Antisemitismus und UN in einem offiziellen Dokument, das ist schon, damit ist noch nichts gelöst, aber das ist schon ein riesengroßer Schritt nach vorn, den wir hier organisiert haben. Und jetzt gilt es halt eben dieses, oder jetzt gilt natürlich das, was wir da verschriftlicht haben, natürlich jetzt auch mit Leben zu wecken. Und das Abstimmungsverhalten gehört dazu und viele andere Dinge auch.
Kommen wir noch mal zu einem etwas milderen, freundlicheren Bereich. Die Kooperation mit Israel auf der Ebene Städtepartnerschaft. Also
Ja.
Chemnitz hat ja dazu mit Kiryat Bialik eine Verbindung. Wie genau stellt man sich so etwas vor?
Ja, Partnerschaft ist, glaube ich, das Wesen von Partnerschaft ist ja, dass man sich begegnet. Und dass Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher gesellschaftlicher Zugehörigkeit einfach Begegnungsräume haben. Wir haben das gesehen beim Militär, wo eben nicht nur die Übungen geflogen worden sind zwischen unserer Luftwaffe und zwischen der Luftwaffe der IDF auf israelischer Seite, sondern dass eben nach den Übungen in Deutschland, in der Negev, dann eben auch die Familien zusammengeführt worden sind. Das heißt, der Kommodore, also der Verantwortliche der Luftwaffe für die Übung hat quasi organisiert, dass eben auch Familien der deutschen Soldaten mit nach Israel gehen konnten und die israelischen Soldaten, die eben die ganze Zeit mit den Deutschen gemeinsam geübt haben, haben ihre Familien mitgebracht und dann haben sich halt eben die Frauen noch getroffen. Dann waren die deutschen Frauen ganz beeindruckt, dass die Hälfte der Piloten dann in Israel auch Frauen sind, ne? Und dann haben die dann quasi auf die mitreisenden Männer getroffen, die Kinder haben sich getroffen und man hat sich eben auf einer menschlichen Ebene halt eben, es hat sich begegnet. Und das ist das Wesensmerkmal und das von Austausch, von Begegnung und deshalb ist auch die Beziehung so stark, was eben nicht nur formell ist, sondern auch mit Leben gefüllt wird. Also eine Städtepartnerschaft, das war deine Frage, die lebt natürlich auch von solchen Bindungen. Wir haben über viele Jahre haben wir schon Austausch mit der Stadt und jetzt haben wir halt eben sicherlich auch durch das Engagement für Israel, auch durch mein Engagement für Israel, jetzt nochmal verstärkt. Dann haben wir gesagt, wie können wir das irgendwie offizieller machen, ne? Wie können wir da noch mehr machen als Stadt? Dass die Menschen halt eben nach Israel reisen, dass sie das mitnehmen, dass wir das organisieren. Und das haben wir jetzt geschafft. Und so wie Chemnitz halt eine Stadt ist, die quasi wieder wächst und so eine klassische Industriestadt ist, so eine Stadt, wo Menschen arbeiten, die jetzt nicht von viel Regierung geprägt ist, sondern wirklich klassischer Mittelstand zu Hause ist, dass das eben genau auf der israelischen Seite auch solche Städte gibt, die halt mit viel Forschung geprägt sind, wie Chemnitz auch, dass sie sich austauschen, dass die Sportvereine sich treffen. Und so ist es am Ende. Und ich glaube, letztes Jahr waren zwei Delegationen einer durfte ich selbst auch mitbegleiten, mit dem Oberbürgermeister. Die Delegation dieses Jahr war schon wieder hier in Chemnitz und die bringt dann eben auch Familien mit und dann macht man halt gemeinsam Sport, macht man gemeinsam Musik, die Feuerwehren arbeiten gemeinsam und die Universitäten arbeiten gemeinsam. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtigste oder das Allerwichtigste, dass wir Forschungskooperationen stärken und dass wir so ein bisschen Spirit mitnehmen. Also, dass wir halt, das war mir halt eben wichtig, auch mit zu organisieren, dass wir Menschen, die vielleicht Israel sonst nur aus dem Fernsehen kennen, oder vom Hörensagen kennen, dass die halt eben ich sag mal, diesen Lifestyle mit aufnehmen, ne? Dass die halt eben diese Art und Weise, wie organisiere ich Dinge, wie bringe ich Dinge voran, bin ich kreativ, wie kann ich die Dinge nach vorne bringen, dass man diese Art, des Kreativitätsprozesses, sag's mal so, wie man den halt eben auch in Chemnitz quasi eben kennenlernt. Und ich glaube, das sind schon ganz, 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 ganz tolle ganz, ganz tolle Kooperationen entstanden. Und natürlich ist es jetzt erstmal der Anfang. Und ich bin aber ganz sicher, da wird noch ganz, ganz viel, ganz, ganz viel passieren. Wir hatten jetzt als Ergebnis den deutsch-israelischen Mittelstandstag, aber da können wir gerne später drüber sprechen.
Da gibt es zwei Fragen, die ich habe. Die eine ist, es gibt Gelder, also es gab früher Gelder, mehr Gelder für Jugendaustausch, Schüleraustausch. Ist das dabei, also wird das langsam runtergefahren oder gibt es das immer noch? Und die andere Frage ist tatsächlich, gibt es konkrete wirtschaftliche Projekte zwischen Israel und Chemnitz? Also, oder ist das eher ein Produkt, was auf der Bundesebene läuft? Also
Ja, es gibt ja mehrere Dinge. Also, das sind ja so zwei Fragen, ne? Das eine ist ja das Thema Jugendaustausch. Da muss man sagen, zum Thema Jugendaustausch, dass wir jetzt ja auch mit der neuen Regierung jetzt hier in Berlin das deutsche-israelische Jugendwerk ja nochmal bestärkt haben. Wir wollen das gerne finanzieren. Jetzt ist es natürlich so, und das ist etwas schade, dass man das unter der Zeit von Yair Lapid etwas verpasst hat, weil Yair Lapid war auch da sehr dafür. Jetzt leider ist es so, dass Benjamin Netanyahu nicht so viel Priorität auf das deutsch-israelische Jugendwerk legt und die israelische Seite ihren Beitrag da hinein aktuell noch verwehrt. Das ist schade, da müssen wir dran arbeiten. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ist nicht die Meinung der FDP oder der Bundesregierung oder der Koalition. Ich wäre sogar bereit, dass wir das asymmetrisch finanzieren sollen, dass der Verantwortung, die wir auch gegenüber dem Staat Israel haben, dass wir durchaus auch bereit sein sollten, deutlich asymmetrisch zu finanzieren, so wie wir es übrigens auch mit anderen Ländern machen, wenn wir solche Jugendwerke haben, mit denen wir eine herausfordernde Vergangenheit haben, wie Polen zum Beispiel. Deshalb würde ich dafür plädieren und vielleicht muss man es dann nur das auch ganz alleine machen, aber ich würde mir wünschen, wenn das endlich quasi losgehen würde. Das Zweite ist das Thema, welche konkreten Projekte sind entstanden? Also erstmal muss man sagen, dass wir natürlich mit dieser Städtepartnerschaft erstmal eine gewisse Aufmerksamkeit überhaupt für Israel geschaffen haben, für die Stadt. Wir haben dann den, wir sind Chemnitz ausgewählt worden von der Deutsch-Israelischen Wirtschaftsvereinigung als einer von 6 Mittelstandshubs. Das ist der einzige Mittelstandshub der Deutsch-Israelischen Wirtschaftsvereinigung im Ostdeutschland. Das ist natürlich auch ein Effekt dieses Engagements. Und wir haben letztes Jahr den ersten deutsch-israelischen Mittelstandstag dann gegründet, wo halt eben circa 200 Teilnehmer in Chemnitz waren, einige aus Israel dabei, Start-up-Unternehmer aus Israel, Kapitalgeber aus Israel, aber eben auch Mittelständler aus Israel und halt eben Leute eben aus Chemnitz, die dann versucht haben, gemeinsam Dinge zu machen. Wir haben dann Universität angeschaut, wir haben dann Werkzeugmaschinenhersteller angeschaut. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt auch ganz konkrete, einen konkreten Erfolg haben, weil halt eben zwei junge israelische Frauen, jetzt Anfang 40, die was ganz was Tolles erfunden haben. Die können nämlich aus weggeworfenen Kleidungen, können die quasi das Plaste von der Baumwolle irgendwie trennen und können dann mit diesen extruierten Plaste, können die dann wieder Werkteile machen und zum Beispiel eben für die Automobilindustrie, Armaturenbretter machen oder Teile halt eben machen. So, und das ist also ein ganz hochkomplexer chemischer Prozess. Und den haben die waren auch bei diesem deutsch-israelischen Mittelstandstag. Und in Chemnitz ist zum Beispiel ist das größte Textilforschungsinstitut Deutschlands mit ungefähr 180 Mitarbeitern. Und das hat die so fasziniert, weil die haben keine Chance gehabt, in Israel diese Idee, die die hatten, technisch zu probieren. Also hatten keine Versuchsstände. Und dann sind die nach Chemnitz, diesen Mittelstandstag gekommen und waren dann viele Wochen dann da später dann in Chemnitz, haben dann über mehrere Wochen dann diese Versuche mit dem Textilforschungsinstitut gemacht, haben jetzt quasi einen Prototyp, haben mit mehreren OEMs, also großen Automobilherstellern in Verhandlungen und werden jetzt in Ostdeutschland, leider nicht in Chemnitz, das hat aber andere Gründe, in Ostdeutschland eine Produktion beginnen und werden quasi hier ihren Lebenstraum des Unternehmertums machen. Also das ist nicht der Fall. Das ist mein Fall, wo quasi zwei israelische junge Frauen dann mit Familien dann nach Deutschland halt dann eben kommen, um halt eben dann hier nachhaltige Produkte anbieten und halt eben im bestimmten Bereich echt revolutionieren.
Ja.
Und das ist eine tolle Sache.
Ja, da muss ich sagen, bin ich froh, dass wir uns heute hier unterhalten über dieses Thema. Davon habe ich noch nie was gehört. Und das ist jetzt auch eine der Sachen, die mich immer wieder betrüben. Es gibt so wenig positive Nachrichten über diese unter der Regierungsebene stattfindende Zusammenarbeit zwischen Israel und Deutschland. Es gibt so vielfältige Projekte, auch in wirtschaftlicher und
Ja.
in wissenschaftlicher, in kultureller, in allen möglichen Bereichen. Ich weiß auch nicht, wie man das befördert. Also unser Gespräch soll dazu auch dienen. Jetzt ist auf jeden Fall Chemnitz bei vielen Leuten auf dem Schirm
Nee,
in seiner Rolle.
und man muss ja auch sagen, die Leute waren ja am Ende so begeistert, dass die jetzt freiwillig gesagt haben, wir machen das wieder. Und jetzt ist in wenigen Wochen ist quasi der zweite israelische Mittelstandstag wieder in Chemnitz, Ende Oktober. Und das finde ich große Klasse. Also ich bin da jetzt nicht mehr im Lead, sondern habe quasi, das macht jetzt die Stadt eben selbst. Das macht die IHK jetzt selbst gemeinsam mit der Stadt. Das ist quasi, das Kind ist quasi geboren und jetzt läuft es allein. Also,
Geht in die Kita.
und wie schön ist das, dass das passiert? Und wieder kommen Leute aus Israel nach Chemnitz, wieder hat man wieder Dinge zusammen. Der Ministerpräsident unterstützt das in Sachsen sehr. Und eben auch Organisationen wie im Elnet zum Beispiel, die da hier ganz aktiv Wirtschaftskooperationen mit organisieren. Und deshalb bin ich wirklich froh, dass das halt eben auch dort passiert. Denn eine Sache nehme ich immer wieder wahr, dass wir halt eben über ganz viele Kontakte konzentrieren sich halt eben tatsächlich in Berlin, bitte. Ganz viele Ideen werden hier geboren, ganz viele Dinge ersponnen. Aber wir müssen viel mehr dieser Kontakte in die Fläche bringen. Wir müssen viel mehr quasi dort sein, wo auch der Mittelstand ist. Der Mittelstand ist nicht in Berlin-Mitte, ne? So, wir müssen dort sein, wo der Mittelstand ist. Und das ist der Ansatz, den eben auch die Deutsch-Israelische Wirtschaftsvereinigung hat. Das ist auch das, was die Deutsch-Israelische Außenhandelskammer quasi auch organisiert. Wir müssen auch für die Israelis erkennbar dort sein, wo der Mittelstand ist. Das ist das, was, das, dort hat man halt wenig große Zentren. Und das ist halt eben für viele, nicht nur für Israelis, auch für andere manchmal schwer nachzuvollziehen, dass man eben, wenn man nach Berlin kommt, dass man dort halt eben nicht alle Wirtschaftskontakte machen kann, sondern dass man eben irgendwie auf die Schwäbische Alb fahren muss, in den Bayerischen Wald oder ins Erzgebirge, weil man dort halt eben dann den Mittelständler trifft, den man als Start-up vielleicht braucht, um sein Produkt halt eben zu implementieren. Und dass man eben, dass die Reise von Tel Aviv in Berlin nie abgeschlossen ist, sondern eigentlich hier erst beginnt.
Aber wie viel kommt davon bei der Bevölkerung an? Also wir haben ja ein großes Problem jetzt mit dem wachsenden Rechtsextremismus und das zeigt sich an den Vorhersagen. Wenn die Wahl jetzt wäre, dann hätte die AfD einen großen Anteil. Wie viel kommt davon an, wie positiv diese Zusammenarbeit mit Israel ist? Gerade in den
Ja, ich glaube persönlich zu wenig, weil man muss sich auch so fragen, ist das die Frage, die Leute am meisten bewegt? Viele Leute bewegt aktuell ganz andere Themen. Habe ich Energie, habe ich eine stabile Energieversorgung, sind Energiepreise zu hoch, Bürokratie, Zuwanderung, Migration. Also man hat ja ganz große gesellschaftliche Themen, die wir aktuell nicht gelöst haben und wo Leute ganz stark verunsichert sind. Junge Familien können keinen Haus mehr bauen, weil die Zinsen so stark gestiegen sind, die Bauvorschriften so extrem teuer sind und gefühlt baut sich vor ganz vielen, eben ab, insbesondere auch in der Wirtschaft, eine Mauer auf, wo man das Gefühl hat, da, ich komme da nicht mehr drüber. So, und da in dieser Lebenssituation ist, glaube ich, verständlich, wenn man sich jetzt dann nicht immer um die deutsch-israelischen Beziehungen kümmert. Aber ich glaube, wir könnten immer mehr tun, um das zu fördern. Aber ich glaube, wie gesagt, dass wir da auf einem guten Weg sind, also wirklich auf einem sehr guten Weg sind. Und dass wir jetzt so viel Geld in unsere Luftverteidigung stecken, aus Israel kaufen, dass wir quasi unsere Sicherheit in israelische Hände legen. Wer hätte das damals geglaubt? Und dass ich finde das absolut krass, was uns da gelungen ist, das muss ich gerade sagen.
Noch eine Frage, eine letzte, die jetzt gar nichts mit Israel und Antisemitismus zu tun hat. Du hast bei Abgeordneten Wortfragen beantwortet, zum Beispiel zur Impfpflicht oder zu Cannabis-Legalisierung. Das frage ich jetzt nur, um nochmal diese liberale Position von dir persönlich zu klären. Ich finde es auch sehr interessant, dass nicht alle auf Abgeordnetenwatch so offen antworten. Und eine Frage ist, gibt es dazu auch harte Gegenwehr? Also gibt es Leute, die dann da schreiben, was bildest du dir ein? Oder ist das so, dass du dadurch bei Abgeordnetenwatch auch positive Rückmeldungen bekommst und deine Politik so ein bisschen danach orientierst?
Ja, also ich sage, Abgeordnetenwatch ist nicht das Instrument, nach dem ich meine politische Ausrichtung steuere. Ne? Das ist ein Medium, wo man angefragt wird und dann kann man antworten. Aber das ist überhaupt nichts, worauf ich quasi meine Sachen ausrichte. Und Feedback gibt es da auch wenig. Aber natürlich ist es so, dass man für jede Positionierung Kritik einstecken muss. Für jede Positionierung. Egal wie man sich positioniert, gibt es Kritik von der Seite. Positioniert man sich so, kriegt man Kritik von der Seite. Also, und am besten ist wahrscheinlich die Positionierung, wenn man von allen Seiten Kritik bekommt, weil dann ist es ja wahrscheinlich dann irgendwie gar nicht so schlecht damit, was man macht. Aber in dem konkreten Fall ist es auch immer so, was macht der Zeitgeist? So, Impfpflicht zum Beispiel, ich war immer gegen Impfpflicht, ich bin auch gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht gewesen. Ich fand das eine ganz befremdliche Debatte in Deutschland. Wenn man heute zurückblickt, kenne ich ganz viele, die eigentlich heute meine Meinung teilen. Ich war auch bei den Corona-Maßnahmen, habe ich immer gesagt, Freiheit und Verantwortung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Aber wir können nicht staatliches sagen, wenn wir keine Masken hatten, jetzt an den Kindern und an den Alten auslassen. Ich war damals auch gegen die Schulschließung so lange. Ich war gegen das Kontaktverbot in den Altersheimen so lange, weil man hätte, sage, weil man hat das einmal, kann den Leuten auch Selbstverantwortung übertragen. So. Und das hat natürlich auch starke starken Widerspruch herbeigesorgt. Heute ist diese Positionierung fast Konsens. Wenn man heute sagt, ich will jetzt keine verstärkten Corona-Maßnahmen, haben sie Puttgamer nicht mal mehr wahrgenommen. So. Und damals war das so heiße Debatten. Ja, und bei Cannabis, da bin ich wirklich total liberal, ne? Also das ist in einem Land, in dem man Alkohol trinken kann, in dem man rauchen darf, finde ich, kann man auch Cannabis legalisieren. Das ist, da bin ich, ja, da stehe ich dazu.
Naja, das war so unter dem Aspekt Jugendschutz und unter dem Aspekt Qualitätskontrolle. Ne? Wenn man das legalisiert, hat der Staat eher noch Einfluss, das positiv zu gestalten, als wenn es illegal
Ja,
gehandelt wird. Ne?
ist so.
Und Jugendliche in kleinem, jungem Alter eben schon Zugriff
Es
haben. Ne?
gibt klare
Genau.
Regeln, es gibt klare Dinge, und deshalb finde ich, ist das ist jetzt sicherlich nicht das größte Problem in Deutschland, was wir aktuell lösen müssen, keine Frage, ne? So, aber es ist halt eben eins, was man auch mit organisiert.
Genau, also das hatte auch nur den Zweck, nochmal deine liberale Haltung zum Ausdruck zu bringen. Ich freue mich sehr, dass wir so ein schönes Gespräch führen konnten, sehr inhaltlich interessant und für mich auch wieder Neues gelernt zu einigen Dingen. Im Augenblick sind wir gerade voll im Scheinwerferlicht. Ich wünsche dir das. Für deine Zukunft als Politiker voll im Scheinwerferlicht und viel Erfolg. Vielen Dank.
Danke auch für deine Arbeit. Danke.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.